veruntreut, vertuscht, verheimlicht. Schwere Vorwürfe gegen Abgeordnete des Bündnis Sarah Wagenknecht und auch Justiz. Aufregung um Klimaplan in Österreich. Auf eins weiß, wer ÖVP und Grüne jetzt noch stoppen will. Und so viel kostet uns die UNO-Klimashow. Wir sagen Ihnen, was die Bundesregierung für ihre Dienstreisen zur COP18 ausgab. Natürlich auf Rechnung der Bürger. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Noch ist es nur ein Verdacht. Doch er hat das Potenzial für einen Polizskandal. Verhindern Justiz und Politik Ermittlungen wegen einer Straftat, um das Bündnis Sarah Wagenknecht bei den Landtagswahlen gegen die AfD zu unterstützen. Ein Skandal, der sogar zu einem Untersuchungsausschuss führen könnte. Wenn er sich denn tatsächlich so zugetragen hat. Auf 1 hat die Vorgänge über Wochen recherchiert. Nicht alle unsere Ergebnisse können wir veröffentlichen, um die unterschiedlichen Quellen zu schützen. Doch der Reihe nach. Im März brachte die Hamburger Morgenpost einen Bericht über den, Zitat, nächsten Akt im linken Liebesdrama. Es ging um einen Prozess in der Hansestadt. Vor Gericht trafen sich Dieter Dehm, ehemals Bundestagsabgeordneter der Linken, und dessen Ex-Freundin Zaklin Nastitsch. Sie ist noch heute im Parlament und beim BSW. Die Lokalzeitung schrieb, Nastitsch und Dehm werden beschuldigt, Gelder des Bundestages veruntreut zu haben. Nach Morgenpost-Informationen wurde eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hamburg erfasst. Nach auf1-Informationen existiert diese Anzeige tatsächlich. Und das bereits seit Monaten. Aufgrund unserer Recherchen konnten wir sehr konkret bei der Staatsanwaltschaft Hamburg nachfragen. Die Behörde hat gegenüber unserer Redaktion die von uns genannten Fakten nicht dementiert, erklärte jedoch, es können keine Auskünfte erteilt werden. Nach Informationen unseres Senders wird die BSW-Politikerin beschuldigt, einen Kredit mit Hilfe einer Scheinanstellung bei ihrem Bundestagsbüro abbezahlt zu haben. Es gehe um wahrscheinlich mehrere 10.000 Euro. Doch Nastitsch ist Abgeordnete. Damit gegen sie ermittelt werden kann, muss der Bundestag ihre Immunität aufheben. Dies geschieht auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Derartigen Bitten der Ermittlungsbehörden wird immer entsprochen. Die Aufhebung der Immunität ist also reine Formsache. Und es geht sehr schnell, wie die Anklagen gegen Thüringens AfD-Vorsitzenden Björn Höcke in diesem Jahr erst gezeigt haben. Doch weshalb geschah im Falle von Nastitsch anscheinend nichts? Im Frühjahr, wohl nach dem Bericht der Hamburger Morgenpost, kam dann Bewegung in die Sache. Die Ermittler in Hamburg gaben den Fall ab. An ihre Kollegen in Berlin. Auch dort fragte auf1 mehrfach und sehr konkret nach. Die zweite Antwort der Behörde erhielt unsere Redaktion Anfang Juli innerhalb weniger Minuten. Sie wirkte wie vorbereitet. Man werde auf1 keine Auskunft erteilen, da der presserechtliche Auskunftsanspruch die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht überwöge. Auffallend, auch in diesem Fall wurde die konkrete Frage nach Ermittlungen nicht ausdrücklich dementiert. Doch auch die Berliner Staatsanwaltschaft scheint bis heute keine Aufhebung der Immunität von Nastitsch beantragt zu haben. Selbst in der letzten Sitzung des Immunitätsausschusses vor der Sommerpause lag kein entsprechender Antrag zur Abstimmung vor, wie uns ein Mitglied indirekt bestätigte. Auch der Bundestag wollte sich nicht konkret äußern. Er erteile zu Immunitätsangelegenheiten keine öffentlichen Auskünfte, hieß es auf Anfrage. Eine weitere Sitzung des Ausschusses vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen wird es übrigens nicht geben. Natürlich hat auf1 Zaklin Nastitsch Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben. Die Politikerin ließ die Frist für eine Antwort jedoch ohne Reaktion verstreichen. Offen bleibt übrigens noch eine weitere Frage. Sollten die Vorwürfe gegen Nastitsch zutreffen, wissen Sarah Wagenknecht und die BSW-Vorsitzende Amira Mohamed Ali darüber Bescheid und wussten sie es bereits, als Nastitsch im Winter zum BSW wechselte? Auch Wagenknecht und Muhammad Ali reagierten nicht auf die Anfragen unserer Redaktion. Nach den Landtagswahlen in Thüringen hätten AfD und BSW wahrscheinlich eine Mehrheit. Doch das Bündnis Sarah Wagenknecht schließt ein Zusammengehen mit der Alternative für Deutschland aus. Stattdessen kann sich die neue Partei ein Zusammengehen etwa mit der CDU vorstellen. Für die AfD bedeutet dies: Aufgrund des Ausgrenzungskurses der anderen Parteien droht der von Björn Höcke geführten patriotischen Kraft auch weiterhin die Oppositionsbank. Mein Kollege Martin Müller-Mertens hat sich mit dem Thüringer AfD-Chef über die bevorstehende Landtagswahl unterhalten.
Nun gab es vor einigen Tagen die für mich etwas überraschende Äußerung von Katja Wolf, der Landesvorsitzenden des BSW. Sie würde sich AfD-Anträge auch zunächst mal anschauen. Sie hat jetzt noch nicht gesagt, dass Sie in denen zustimmen würden. Könnte die AfD die Machtfrage auch in einer weiteren Minderheitsregierung oder vielleicht sogar einer geschäftsführenden Regierung, die dadurch im Amt bleibt, weil kein Ministerpräsident gewählt wird, stellen und beantworten?
Also das erwartbare Wahlergebnis wird uns ein Mehr an Macht bringen. Auch aus der Position eines Sperrriegels kann man Druck entwickeln, muss man wahrgenommen werden, kann man die politische Debatte beeinflussen. Wir können über den Sperrriegel können wir den Angriff auf die Landesverfassung verhindern. Wir haben im Thüringer Landtag eine Institution, einen Verfassungsausschuss, der jetzt Gott sei Dank nicht zum Abschluss seiner Arbeit gekommen ist, der aber diese ganzen bunten Sauereien, die ich jetzt nicht weiter beschreiben muss, auch stellenweise in die Verfassung implementieren wollte. Also der weitere Drift in Linksstaat könnte durch so einen Sperrriegel entscheidend abgebremst werden. Ja. Ansonsten bin ich, was die Äußerung von Frau Wolf angeht, eher skeptisch und zurückhaltend. Für mich ist das im Augenblick Wahltaktik. Man möchte seine Alternativität zum Establishment erhalten, wahrscheinlich mit dieser Äußerung. Vielleicht geht es auch darum, noch ein paar AfD-Stimmen zu bekommen, indem man dem potenziellen Wähler suggeriert, wenn ihr das BSW wählt, wird er eine Kraft, die dann auch mit der AfD zusammengeht, also eine Anti-Establishment-Kraft. Alles das, was Sarah Wagenknecht geäußert hat, sie ist eine Talkshow-Königin. Warum ist sie eine Talkshow-Königin? Wahrscheinlich, weil man weiß, dass sie nicht wirklich in der Lage ist, zu verändern. Das hat aber auch was mit ihrer Persönlichkeit zu tun, so wie ich sie einschätze. Aber das sind vielleicht Details, die jetzt ihr nicht so bedeutsam sind. Für mich ist das BSW aufgrund des Personals, das es ins Rennen schickt, eine Scheinopposition im Kartell und keine Opposition zum Kartell. Die Äußerung von Frau Wagenknecht vor kurzem gegenüber der CDU, dass man sich wünschte, die Frau Wolf würde zur Ministerpräsidentin gewählt werden und dann würde, also hier in Thüringen, und dann würde man den Herrn Kretschmer in Sachsen als BSW mitwählen, das zeigt doch sehr viel politisches Kalkül, sehr viel Berechnung, wenig Empathie, wenig Idealismus, sondern den Drang, möglichst schnell mit einer Truppe, die über 50 Mitglieder in Thüringen verfügt, in die Ämter zu kommen, in die Mandate zu kommen und irgendwie in die Fründe reinzukommen.
Das vollständige Interview mit Björn Höcke und dem Brandenburger AfD-Spitzenkandidat Christoph Berndt sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Diese Studie wollte Joe Biden wohl kaum veröffentlicht sehen. Laut einem Bericht der New York Times haben die USA in einem streng geheimen Verfahren ihre Atomwaffendoktrin geändert. Stehen wir also noch näher vor dem nuklearen Weltkrieg als bisher gedacht? Die neue Strategie sieht offenbar ein Szenario vor, in dem verschiedene Staaten ihr Atomwaffenpotenzial kombinieren, um die USA herausfordern zu können. Konkret ist die Rede von Russland, China und Nordkorea. Auch der Iran wird als potenzieller Gegner in Betracht gezogen. Besonderes Augenmerk will Washington auf die nukleare Entwicklung Chinas legen. Bislang verfüge das Land nur über etwa 500 Atomsprengköpfe. Dafür vergrößere die Volksrepublik ihr Arsenal aber schneller als jedes andere Land. Auch Nordkorea mit geschätzt 60 Sprengköpfen wird als Bedrohung betrachtet, sofern es sich mit anderen Atommächten zusammenschließt. Zum Vergleich. Die USA selbst verfügen über weit mehr als 5000 Atomwaffen, wie übrigens auch Russland. Kritiker vermuten daher, dass es Amerika weniger um eine Bedrohung seiner Sicherheit als um den Verlust seiner weltweiten Vormachtstellung geht. Bis heute haben übrigens nur die USA jemals Atomwaffen gegen ein anderes Land eingesetzt. Wie unabhängig ist wohl eine Zeitschrift, deren Gründung teilweise vom Staat finanziert wurde? Gemeint ist das Magazin Katapult aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein Blatt, das in Gendersprache erscheint. Dass selbst ein harmloses Mainstream-Medium in seiner Region als oft fremdenfeindlich arbeitend bezeichnet und das auf Kritiker wirkt wie ein Organ der Antifa. Nun räumte Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein. In den Jahren 2015 bis 2016 flossen insgesamt 124.499 Euro an das Medienunternehmen. Die Aussage der Grünen-Politikerin liegt auf eins vor. Konkret handelte es sich um ein Förderstipendium der Universität Greifswald. Katapult berichtet vor allem über Ereignisse in Mecklenburg-Vorpommern. Wiederholt werden in den Beiträgen Personen, die im regierungskritischen Lager angesiedelt sind, dort gern als Rechtsextremisten oder gar Nazis verunglimpft. Der ehemalige Herausgeber und Chefredakteur Benjamin Friedrich geriet jedoch selbst stark unter Druck, nachdem zwei ukrainische Journalisten ihm vorgeworfen hatten, dass er die vereinbarten Löhne nicht gezahlt habe. Obwohl Friedrich dies bestreitet, trat er dennoch letztes Jahr als Chefredakteur und Geschäftsführer zurück. Für das Auslandsbüro in Odessa, wo die beiden ukrainischen Journalisten arbeiten sollten, wurden extra Spenden gesammelt. Seit einer Woche darf das Kompaktmagazin wieder erscheinen. Wie lange, ist offen. Denn jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Termin für die Hauptverhandlung veröffentlicht. Im Februar geht es darum, ob die deutsche Innenministerin Nancy Faeser die oppositionelle Zeitschrift verbieten durfte. Oder eben nicht. Und das mit dem Vereinsverbot. Michael Brück von der Partei Freie Sachsen sieht im Auf-1-Gespräch die niedrigen rechtlichen Hürden bei Vereinsverboten kritisch. Ich habe mich mit ihm über dieses Thema unterhalten. Steckt im Falle des Vereinsverbotes gegen Kompakt nicht auch der Skandal einer massiven Enteignung eines Unternehmens durch den Staat mitsamt Mobiliar, Gold und Vermögen, was eigentlich zum Beispiel auch Teilhabern zustehen könnte?
Der eigentliche Skandal ist generell dieses ganze Verbotsprozedere, was wir in dem Land haben. Also eine Innenministerin kann ohne eine gerichtliche Prüfung eine Verbotsverfügung erlassen und braucht nur für die Umsetzung einen Gerichtsbeschluss, den die Gerichte aber abnicken, weil sie die inhaltlichen Gründe gar nicht prüfen. Und damit kann sie jeden missliebigen Verein in diesem Land aus dem Weg räumen. Das wird seit 75 Jahren der Bundesrepublik so gemacht. Und das muss eben überarbeitet werden, dass wir in dem Land Gerichtsentscheide vorher brauchen, dass sich die Betroffenen wehren können, dass sie nicht morgens von Polizeikommandos überfallen werden und ihre ganzen Sachen beschlagnahmt bekommen. Und natürlich der Einzug von Gegenständen, von Ausrüstung, das beabsichtigt der Staat damit. Der möchte die politische Bewegung schwächen. Und das ist natürlich ein weiterer Skandal. Aber grundsätzlich diese gesamte Verbotspolitik, die wir in der Bundesrepublik haben, die ist vollkommen willkürlich. Und es gibt eben für Betroffene kaum Möglichkeiten, sich wirklich dagegen zu wehren. Es müsste vielmehr so wie beim Parteienverbot laufen. Da muss erstmal die Bundesregierung etwas beantragen, muss beweisen, warum der Verein illegal ist. Und dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das dauert mehrere Jahre und geschieht nicht über Nacht. Und da kann sich natürlich auch ein Betroffener wehren. Aber die Vereinsverbote sind halt mehr oder weniger vollkommen willkürlich.
Ist das noch demokratisch? Wenige Wochen vor der Nationalratswahl versucht die türkis-grüne Koalition, den Handlungsspielraum der nächsten österreichischen Regierung einzuengen. Die Rede ist von dem gerade beschlossenen Klimaplan. Dieser sieht strenge Maßnahmen zur Einhaltung der sogenannten EU-Klimaziele vor. Unter anderem ein Ende der steuerlichen Subvention von Dieseltreibstoff. Bei Verstößen ist mit Sanktionen der EU zu rechnen. Doch würde die nächste Regierung sich in diesem Fall dem Diktat aus Brüssel beugen? Um das zu erfahren, hat auf eins alle im Nationalrat vertretenen Parteien und die Liste Petrovic angefragt. Und das ist dabei herausgekommen. Als erstes antwortete uns die FPÖ. Von den Freiheitlichen heißt es wörtlich: Wie FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl bereits öfter angekündigt hat, ist er durchaus gewillt, die Konfrontation mit der EU zu suchen und aus unserer Sicht falsche Entwicklungen zu thematisieren. Die Liste der ehemaligen Grünen-Vorsitzenden Madeleine Petrovic erklärte, Zitat, wir würden das machen, was für das Land und die Umwelt sinnvoll ist. Diese vagen Ziele kann ohnehin niemand ernst nehmen. Es geht nur noch um Wahlkampf und sonst am Thema vorbei. Die übrigen im Nationalrat vertretenen Parteien zogen es vor, auf eins nicht zu antworten. Gebracht hat sie eigentlich nichts, außer vielen Flugstunden für die Regierungsstaffel. Gemeint ist die UNO-Klimakonferenz COP18 Ende 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nahezu unbekannt war bislang, wie viel Steuergeld die deutsche Delegation für ihre Teilnahme ausgab. Nun gab das Auswärtige Amt die Zahlen bekannt. Auf eins liegt die Statistik vor. So kostete die Teilnahme der deutschen Ministerien und Behörden insgesamt 1.082.700 Euro. Die höchsten Kosten verursachte dabei das Auswärtige Amt mit 265.000 Euro, gefolgt vom Entwicklungshilfeministerium mit 197.000 und dem Kanzleramt mit 122.000 Euro. Grund war vermutlich auch die Anzahl der Teilnehmer an der Konferenz. So wurde schon im Dezember letzten Jahres kritisiert, dass 250 Regierungsmitarbeiter anwesend waren. Die Co-Chefin der Grünen, Ricarda Lang, erklärte dagegen in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt, die Anwesenheit der verschiedenen Ministerinnen und Minister zeige, dass sich Klimaschutz als Thema durch die verschiedenen Bereiche trägt. Ob diese Rechtfertigung auch der Steuerzahler teilt, darf stark bezweifelt werden. Wo bleibt eigentlich hier der Aufschrei jener, die sonst immer über Geschlechterungerechtigkeit klagen? Zwei Studien aus Schweden und Dänemark belegen jetzt, Corona-Impfungen waren für Frauen weitaus gefährlicher als für Männer. Konkret ging es um die Präparate des Unternehmens BioNTech. Untersucht wurden mehrere Chargen, also zu verschiedenen Zeitpunkten hergestellte Dosen. Frauen waren demnach von Impfschäden in beiden skandinavischen Ländern weitaus häufiger betroffen. Mit 70 bzw. 75%, also fast drei Vierteln. In der frühen Phase der Injektionen war der Anteil von betroffenen Frauen mit 85-90% noch höher. Zwar ist es möglich, dass Frauen Impfschäden häufiger meldeten, dennoch ist unwahrscheinlich, dass die enorme Diskrepanz allein dadurch zustande kommt. Zudem, so die schwedischen Forscher, habe die Gefährlichkeit der Impfstoffe mit der Zeit insgesamt zugenommen. Die neue Studie aus Schweden bestätigt damit die Ergebnisse der dänischen Untersuchung. Es gab massive Unterschiede zwischen den einzelnen Chargen von BioNTech. Das erklären die Autoren mit einer suboptimalen Überwachung der einzelnen Präparate. Kritikern zufolge ist es inakzeptabel, dass ein massenhaft eingesetztes Produkt in seiner Zusammensetzung derart stark variieren kann. Der als Kritiker der Corona-Politik bekannt gewordene Professor Stefan Homburg nennt das auf X ein Chargenlotto. Zitat, viel Glück bei den 15 Millionen Dosen im Herbst. Der Arzt und Homöopath Rolf Krohn wurde kürzlich zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten Haft verurteilt, weil er Maskenatteste ausgestellt hatte. Auch ein Berufsverbot wurde gegen ihn verhängt und das, obwohl er seit seiner Hausdurchsuchung als arbeitsunfähig gilt. Sehen Sie dazu folgenden Ausschnitt aus seinem Interview zur großen Auf-1-Dokumentation Corona-Helden. Gejagt, gehetzt, geächtet. Wir vergessen euch nicht, in der Rolf Krohn seine Sichtweise zum Maskentragen schildert.
Was war für Sie persönlich der Grund dafür, dass Sie sich während der Corona-Zeit gegen die Maßnahmen gestellt haben?
Naja, weil diese Maßnahmen für mich gegen die Menschlichkeit gingen und gegen jeden Sachverstand. Ja, wir Ärzte haben ja doch einen medizinischen Sachverstand und wir wissen von den Infektionswegen. Wir kannten auch schon alte Pandemien, die man ja ausgerufen hat, Vogelgrippe, BSE und hast du nicht gesehen, MERS und SARS. Das heißt, wir haben auch einen gewissen Erfahrungsschatz und vor allen Dingen aber, was wir haben, ist arbeitsmedizinische Kenntnisse. Ja? Wir wissen von der Virengröße, wir wissen von den Porengrößen der Maske. Und wenn Maske nicht schaden würde, vor allen Dingen diese Feinstaubmasken FFP2, dann hätten wir auch keine arbeitsmedizinischen Vorschriften dazu. Ja, es war ja nach diesen Verordnungen, vor allen Dingen als dann auf die FFP2-Maskenpflicht ging, das war, glaube ich, Ende April 2021, dass wir hier auf die FFP2-Maske gehen, ist eine Feinstaubmaske, wo wir auch wissen, die schützt nicht vor Viren. Ja, das stand ja, wie gesagt, auch auf der Packung drauf. Aber du hast halt ständig ein Rückschnaufen von CO2. Und du atmest auch Partikeln ein. Da gibt es jetzt auch Studien, was man alles aus den Lungen von den Menschen herausholt an Mikroplastikfasern, toxikologischen Substanzen. Da sind ja Chemikalien auch drin, die hochgradig krebserregend sind. Und diese Masken sollten jetzt 8-10 Stunden lang getragen werden, vor allen Dingen die Kinder.
Die große Auf-1-Dokumentation Corona-Helden, gejagt, gehetzt, geächtet, wir vergessen euch nicht, wie auch ein ausführliches Interview mit Rolf Krohn finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Neue Affenpockenpanik? In Argentinien wurde nun ein Frachtschiff unter Quarantäne gestellt. Der Grund? Nur ein Verdachtsfall. Ein Besatzungsmitglied hatte einen zystenartigen Ausschlag. Nun sei das Notfallprotokoll für die öffentliche Gesundheit aktiviert und die gesamte Mannschaft unter Quarantäne gestellt worden, wie die argentinische Regierung mitteilte. Mehr blieb also nicht von Präsident Milei kürzlichen Lippenbekenntnissen, das Gesundheitsministerium aufzulösen. Bislang waren Affenpocken nur in Afrika aufgetreten und auch das nur auf äußerst fragwürdiger Datenbasis. Doch nun wurden in Argentinien 8 Verdachtsfälle gemeldet. Pünktlich nach Ausrufung des globalen Notstands wurde jetzt also bereits das erste Schiff unter Quarantäne gestellt. Messerattacken haben in der BRD Hochkonjunktur. Und jetzt wissen wir schwarz auf weiß, woran das liegt. Denn laut dem nun vorliegenden Jahresbericht 2023 der Bundespolizei greifen Nichtdeutsche 6-mal häufiger zum Messer. Aufgrund der anhaltenden Masseneinwanderung dürften sich derartige Vorfälle auch künftig weiter häufen. Erst am Dienstag stach ein 13-jähriger Migrant auf einem Fußballplatz in Bayern auf einen Gegenspieler mit einem Taschenmesser ein. Der 16-Jährige wurde mit einer Schnittverletzung am Arm ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Und aus einem Hamburger Brennpunkt wird berichtet, dass viele Mädchen sich nachts nur noch mit einem Messer auf die Straße wagen würden. Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfeorganisation Arche schlagen Alarm. Denn viele Kinder seien mittlerweile dazu bereit, ein Messer einzusetzen. Im Hamburger Stadtteil Jenfeld haben inzwischen übrigens mehr als 82% der Kinder und Jugendlichen Migrationshintergrund. Ist das wirklich Einsicht oder einfach Panik? Wohl erstmals hat sich in Deutschland eine Landesregierung grundsätzlich gegen sogenannte Bundesaufnahmeprogramme für Flüchtlinge ausgesprochen. In einer parlamentarischen Antwort des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt, die auf 1 vorliegt, heißt es wörtlich: Bundesaufnahmeprogramme stellen einen erheblichen Pull-Faktor für die illegale Migration nach Deutschland dar, da sie auch bei Personen ohne anerkennbare Schutzbedarfe einen Migrationsanreiz auslösen können. Verstärkt würde dieser Effekt noch durch Schleuser, die derartige Programme missbrauchten. Zugleich verlangte die Regierung Magdeburg indirekt ein Ende des Familiennachzugs für sogenannte subsidiär Schutzbedürftige. Neu ist an dieser Position vor allem die Begründung. Bereits vor Wochen hatte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zischnack ein Ende des Aufnahmeprogramms für Afghanen gefordert. Damals begründete sie das jedoch mit einer Überforderung der Kommunen bei der Integration und noch nicht mit einer Warnung vor illegaler Einwanderung an sich. Wie ernst die CDU-Politikerin ihre jetzige Kritik tatsächlich meint, bleibt abzuwarten. Immerhin, Sachsen-Anhalt befindet sich gegenwärtig nicht im Wahlkampf. Wie groß die Zahl illegaler Einwanderer in Deutschland nach wie vor ist, erfahren Sie in unserem heutigen Nachrichtentelegramm.
Die illegale Einwanderung nach Deutschland ist im vergangenen Jahr um mehr als ein Drittel angestiegen. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes wurden im vergangenen Jahr insgesamt 266.224 illegale Einreisen festgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 33,4%. Die meisten Einwanderer stammen dabei aus Syrien, der Türkei und Afghanistan. Der MDR hat während seiner Sendung Wahlarena explizit darauf hingewiesen, dass ein Fragesteller ebenfalls Kreistagsmitglied für die AfD ist. Allein im vergangenen Januar und Dezember hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk 90 Interviews ausgestrahlt, in denen eine parteipolitische Verbindung oder ein Angestelltenverhältnis mit dem öffentlich-rechtlichen Medium nicht angegeben wurde. In keinem dieser Fälle bestand eine parteipolitische Verbindung zur Alternative für Deutschland. Die deutsche Bundeswehr hat seit dem Beginn der Corona-Pandemie 72 Soldaten entlassen, die sich nicht impfen lassen wollten. Dies geht aus einer parlamentarischen Anfrage der AfD an das Verteidigungsministerium hervor. Dabei wird nicht offengelegt, welche Impfung die Soldaten verweigert haben. Die Duldungspflicht für Soldaten in Bezug auf Covid-19 wurde aber erst im November 2021 eingeführt. Alleine im Jahr 2022 folgten dann 69 impfbedingte Entlassungen. Die ukrainische Armee hat zugegeben, trotz der Offensive in Kursk im eigenen Land weiterhin massiv von den russischen Streitkräften bedrängt zu werden. Alleine am strategisch wichtigen Frontabschnitt in Prokhorovsk habe es laut dem Kiewer Generalstab am Dienstag 66 Sturmangriffe der Russen gegeben. Die Angriffe können offenbar geführt werden, obwohl Russland parallel Truppen für die Verteidigung von Kursk zusammenzieht. Der frühere Grünpolitiker und Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, hat eine Strafzahlung für E-Auto-Verweigerer gefordert. In einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schlug er eine sogenannte Zulassungssteuer für Verbrennerfahrzeuge vor. Diese soll nach seinen Aussagen 2.000 Euro betragen. Mit den Einnahmen möchte Palmer dann eine Prämie für die Anschaffung eines Elektroautos finanzieren.
Nach einer Lügenaffäre ist der Linzer Bürgermeister Klaus Luger von allen SPÖ-Ämtern zurückgetreten. Nicht aber als Bürgermeister. Bundesspitzenkandidat Andreas Babler hatte seinen Rücktritt gefordert, wohl um den Wahlkampf nicht weiter zu gefährden. Luger hatte im Jahr 2017 bei der Bewerbung zur Intendanz des Linzer Bruckner Hauses interveniert. Er hatte dem späteren Intendanten Dietmar Kerschbaum vorab Fragen aus dem Hearing-Prozess gesendet. Kerschbaum soll sich zudem als Intendant üppige Honorare zugesprochen haben. Der Linzer Bürgermeister hatte die Affäre übrigens selbst losgetreten, denn im März diesen Jahres behauptete er, ein Whistleblower habe Kerschbaum die Fragen zugespielt, was sich allerdings als Lüge herausstellte. In dieser Sendung hätten wir Ihnen gerne auch die Meinung der SPÖ zum österreichischen Klimaplan präsentiert. Dies scheiterte allerdings daran, dass die Sozialdemokraten anscheinend damit überfordert sind, ihr E-Mail-Postfach zu verwalten. Denn anstatt einer Antwort erreicht uns nur folgende Fehlermeldung. Das Postfach des Empfängers ist voll und kann zurzeit keine Nachrichten annehmen. Um fair zu bleiben, die Mail erreichte uns von einer anderen Adresse der SPÖ, an die die Nachrichten der Pressestelle anscheinend automatisch weitergeleitet werden. Dennoch bleibt ein Geschmäckle, denn die Partei von Andreas Babler nimmt immerhin für sich in Anspruch, den nächsten österreichischen Kanzler stellen zu wollen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.